Es ist halt immer noch weird, dass, auch wenn ich jetzt erwachsen bin, aber ich habe diesen Mann so oft im Ohr gehabt als Kind und dann irgendwie, weiß ich nicht, 35 Jahre später sitzt man sich irgendwie beruflich gegenüber.
Also wenn ich mir vorstelle, der kommt in meinen Laden und will irgendwas von mir, so, ja, und dann bin ich direkt im Auenland.
Also mich freut das so, dass diese Menschen dafür gewürdigt werden für etwas, weil das eint uns dann ja alle, dass uns auf der Konsumentenseite das unglaublich lange intensiv begleitet hat, aber dieser Rückkanal halt nie da war.
Wir haben uns, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin stolz drauf, dass ich keinen davon gefragt habe, ob er mir irgendwas für die Mailbox drauf spricht.
So, jetzt nochmal Tacheles zum Schluss. Wer war euer persönliches Highlight? Hörspielplatz.
Der neue Hörspiel-Podcast von Rocket Beans TV.
Hier nehmen wir eure und unsere Lieblingshörspiele
von damals und heute genau unter die Lupe.
Euch erwarten spannende Gäste
und exklusive Hintergrundgeschichten.
Los geht's!
Hallo und herzlich willkommen zur 20. Folge vom Hörspielplatz. Ja, es ist krass irgendwie, wie die Zeit ins Land ging. Seit Oktober sind wir jetzt dabei. Und jetzt sitzen wir bei gefühlt 40 Grad bei uns im Podcaststudio. Der Ventilator ist auch noch an, weil es einfach ansonsten zu heiß wäre hier für uns. Und mit wir meine ich Eddie, Schröck und Colin. Hi.
Hallo.
Guten Abend. Einen wunderschönen guten Tag.
Ja, wir haben uns heute hier zusammengesetzt, um nochmal kurz ein bisschen Revue passieren zu lassen, wie die erste Staffel vom Hörspielplatz, nennen wir sie jetzt mal so, für uns war. Wir haben spannende Gäste gehabt und wir hatten auch ein paar Promis auf jeden Fall am Start. Jetzt erzählt mal ein bisschen, wie geht's euch jetzt mit der ganzen Sache, mit den letzten Folgen, die wir so aufgenommen haben? Woran erinnert ihr euch noch? Eddie, fang mal an.
Okay. Also Erinnerung ist ja bei mir generell ein schwieriges Thema, aber ich erinnere mich zumindest daran, also für mich ein Special Moment war auf jeden Fall Manu, weil ich halt TKKG als Kind gehört habe und dann irgendwie mit Klößchen irgendwie zu sprechen. Es ist halt immer noch weird, dass, auch wenn ich jetzt erwachsen bin und weiß, es ist nur ein Job und so, aber ich habe diesen Mann so oft im Ohr gehabt als Kind und dann irgendwie, weiß ich nicht, 35 Jahre später sitzt man sich irgendwie beruflich gegenüber und interviewt sich. Das ist für mich immer noch komisch. Ähnliches mit Uli Potowski, den ich halt auch schon als Fußballreporter seit, wie hieß es, Anstoß?
Anpfiff.
Anpfiff-Zeiten von RTL kenne, wo wir auch mit ihm drüber geredet haben. Das sind jetzt nicht unbedingt, ja, das waren jetzt nicht Vorbilder oder Helden meiner Jugend, aber es waren zumindest Gesichter oder Stimmen, die einfach in meiner Jugend häufig vorkamen. Und das dann irgendwie als Erwachsener nochmal so Revue passieren zu lassen, mit eben diesen Leuten auch Wolfgang Barrow, hier gute Zeiten, schlechte Zeiten, das ist natürlich auch absolut crazy für mich, weil ich habe wirklich ich weiß halt noch, als gute Zeiten, schlechte Zeiten rauskam, das habe ich mir auch erzählt, so die ersten 2 Jahre habe ich da voll mitgemacht. Da war ich, glaube ich, 15 oder 14. Das war dann so eine neue Soap. Die Eltern haben immer Lindenstraße geguckt und das war nie was für mich. Da war ich nicht drinne. Aber das war so in meiner Clique, also mit meinen Kumpels und so, das war unser Ding. So, wir wollen wissen, wie es mit Andreas Elsholz und wie sie Tina oder Tanja oder was entwickelt sich da? das war wirklich ein Ritual, das jeden Tag zu gucken, die ersten 2 Jahre. Und da kannte ich natürlich Jo Gerner und dann sitzt hier so ein total netter, aufgeschlossener Typ, der eigentlich Schauspieler ist, Theaterbühne macht, keine Ahnung, und du redest mit dem und du denkst einfach nur so, wo ist der Haken, der ist doch irgendwas von mir. Also nein, es ist schön, dass durch diesen Hörspiel-Podcast, dass man ja in Gespräche gekommen ist, in die man sonst mit Leuten, in die man sonst wahrscheinlich nicht so gekommen wäre.
Und dann auf die Dauer auch. Also ich fand halt bei Potowski, ich weiß nicht, das war halt so ein, keine Ahnung, da war so viel dabei von seinen Quatschmachern-Sachen, die er gemacht hat. Und ich habe ihn noch nicht mal angesprochen zu seiner DJ-Geschichte. Ne? Also das war ja etwas, was mir im Nachhinein echt unangenehm war, dass ich da nicht nochmal irgendwie drauf eingegangen bin, was er denn so aufgelegt hat, was seine Pinkelplatte ist oder sonst irgendwas. Da hätte ich richtig Bock drauf gehabt. Aber auch bei ihm fand ich das irgendwie, ich weiß nicht, normalerweise ist man ja hier und tauscht so ein bisschen die Leidenschaft aus und ist immer gut drauf und keine Ahnung. Und ja, das war auch so ein bisschen dann, glaube ich, in dem Moment von mir in die Richtung gelenkt, aber ich fand das schon sehr interessant, was der über das Fußballspiel erzählt hat, wo die Menschen gestorben sind und so weiter. Das war mal irgendwie auch eine andere Erfahrung. Ja? Ich meine, klar, man möchte jetzt eigentlich hier gute Laune verbreiten und man möchte jetzt irgendwie nicht unbedingt an schlimme Dinge erinnern, Aber trotzdem in so einem Gespräch mit einem Mann, der halt jetzt schon alles gemacht hat und in so vielen Bereichen tätig war und dann auch echt coole Anekdoten erzählen kann von den Fußballturnieren, die sie bei RTL da am Container gemacht haben, bis irgendwelche Hitzekollabierungen und was weiß ich, dann nochmal zwischendurch sowas nochmal so ein bisschen aus erster Hand zu erfahren. Mhm. Ich meine, der war dabei. So, das fand ich schon ziemlich geil. Das war also eine Gelegenheit, die, glaube ich, auch nicht immer wirklich sehr oft entsteht.
Ich fand es vor allem witzig, also einerseits, wie du schon gesagt hast, natürlich all die hier Menschen zu haben, wie Sascha Dräger, den Tarzan von TKKG oder Jens Wawritschek, den wir zusammen hatten bei drei Fragezeichen. Nee, Schröck, genau, wir waren's. Also genau das, die Menschen, die man als Stimmen kennt, hier dann mal sitzen zu haben und zu reden, total toll. Aber ich habe auch wirklich was gelernt, als Johanna dann sagte, hier Rea Harder ist da. Und ich so dachte, ja, Rea Harder, das ist doch hier gute Zeiten, schlechte Zeiten. Hä? Mhm. Und dann sagtest du, ja, das ist ja die neue Gabi Glockner. Oder was heißt die neue? Stimmt. In meiner Welt neu, weil ich mit TKKG halt als aktiver Hörer schon vor vielen Jahren aufgehört hatte. Und dann konnte ich da auch zwei Dinge verbinden. Einerseits war sie plötzlich die neue Gabi Glockner und wir sprachen über ihre Rolle. Andererseits ist es halt dann ihr die Flo von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, das habe ich ihr auch gesagt, in die ich damals als Zuschauer so ein bisschen verschossen war. Ja. Und irgendwie dann sitzt sie hier plötzlich und es war total nett und es war ein toller Talk. Also es war wirklich, aus vielen, vielen Welten kamen mir Dinge zusammen, die Spaß gemacht haben.
Flo aus Gute Zeiten, Schlechte Zeiten.
So, und jetzt machen wir den Namen nochmal. Kriegst du noch zusammen?
Rea Harder.
Florentina Spirelli, Spiranzi von.
Oh Gott,
wie hieß denn das?
Ich weiß das war aber dann schon zu einem späteren Zeitpunkt.
Ja, das war so die. Nach der ersten, also relativ früh war die schon
zweite,
da.
Das war so welcher Peter war da?
Ja, das welcher ist die Frage. Peter? Welcher Peter? Der zweite oder
der dritte? Nee, ich glaube, der langhaarige Peter war da noch.
Naja, langhaarig waren die alle. Langhaarig waren die ersten beiden auf jeden Fall.
Nee, das war der erste. Die ist sehr früh. Also vielleicht, das lässt sich sicherlich rauskriegen.
Die Zentrale ruft an.
Ja. Die Zentrale abgeschüttelt.
Also sie heißt Florentine Spirandelli di Montalban.
Darf ich mal sehen? Hast du ein Foto?
Die war ganz, ihr kennt sie. Ihr werdet ähnliche Gefühle für sie gehabt haben als aufstrebende Teenager. Die kennen wir alle.
Ja, also wirkte von Folge 893 an, Freundchen.
Alter, du redest von Jahren, die haben täglich, das ist Jahr 4.
839, ja, war schon längst
raus. 1993,
da gab es ja Andreas Elsholz nicht mehr.
Doch, die haben noch parallel gespielt. Ist aber auch egal, lass uns doch diesen unattraktiven Nebenkriegsschauplatz gar nicht aufmachen.
Nein, aber also, das ist ja schon, also... Es hilft mir halt zur Einordnung.
Ja, aber was mir auch zur Einordnung immer geholfen hat, war die Tatsache, dass, also so ging es mir zumindest, dass ich das Gefühl hatte, alle Gäste, die wir hier hatten, hatten auch immer Spaß. Also für die war das dann auch mal so eine Situation, wo sie außerhalb von Drehbüchern oder von Fan-Treffen möglicherweise oder wie auch immer so ein Alltag als Hörspielstar aussieht, hier einfach mal abweichen konnten vom Drehbuch und man einfach mal so eine freie Plauderstunde hatten. Und trotzdem drehte es sich natürlich um sie.
That's the magic of podcasting, ne? Also wirklich, das ist ja das, weshalb Podcast noch so geil ist, weil du irgendwie, es ist immer ein geileres Gespräch, als man es vielleicht in einer Sendung hätte. Klar, es gibt auch Sendungen, wir machen ja auch viele, die wie ein Podcast sind, aber so generell dieses befangene, freie Labern, ohne dass du irgendwas beachten musst, da ergeben sich einfach die interessantesten Gespräche. Und ich habe auch das Gefühl, wenn die Kamera nicht an ist, dass Leute auch noch mal anders reden. Also, dass du, dass die wirklich aus dem Nähkästchen erzählen, die sitzen dann oft in ihren privaten Büros oder Zimmern oder so und es entsteht ein anderer Vibe. Die fummeln da an ihrem Mikrofon. Ja, warte mal, ich muss jetzt mal gerade hier, wo ist denn mein Kabel? Meine Tochter hat schon wieder das Kabel. So, es entsteht ein anderer Vibe, als wenn du vorher irgendwie abgepudert wirst und eine Regie dich runterzählt und so. Das hat
Stimmt.
Es ist einfach ein bisschen anders. Und ich mag diese Gespräche dann auch mit Leuten. Ich meine, ich war jetzt bei Oliver Kalkofe nicht dabei, aber das war auch so ein Gespräch. So hört man ihn auch nicht immer. Ja, hier, Mieze Katze. So, die kenne ich, kannte die ja nur als Sängerin und fand das dann total angenehm, weil die auch so eine angenehme Stimme hatte. Mit ihr über Audiobücher und ihre Leidenschaften und so zu reden. Und du hast wirklich das Gefühl, die sind auch dankbar, mal dann nicht über die neue Single reden zu müssen oder irgendwie das aktuelle Verkaufsthema, sondern so ein Thema, was für viele von denen ja auch ein Leidenschaftsthema ist, die das seit 30, 40 Jahren Berufsleben machen. So oft hast du nicht die Chance, als Hörspiel, whatever, Autor, Sprecher oder so eine Bühne zu kriegen, wo du eine Stunde lang darüber reden kannst.
Das fand ich bei Herrn Wawritschek so erstaunlich. Ich meine, da war man ja schon, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich war da schon sehr Respekt eingeflossen, so, ne? Also das war wirklich, ich meine, das ist Peter Shaw, so, ja. Also wirklich, mit dem bin ich aufgewachsen, so. Den habe ich jeden Abend zum Einschlafen gehört und keine Ahnung. Und ich kenne das Geheule, ich kenne die Lache, ich kenne, was weiß ich, irgendwelche blöden Fragen von dem. Und dann sitzt der Mann hier und der war ja sichtlich auch nervös, ja. Also der, was heißt, für uns sichtlich nervös, weil der wirkte sich auch, der hatte auch nicht so ich glaube, der hat, das hat mich halt erstaunt, der hatte nicht so die Ahnung davon, dass das hier einfach ein entspanntes Gespräch ist. Mhm. Und war dann da plötzlich so echt auch so gelassen, wie er dann über Hitchcock noch geredet hat. Und das fand ich halt cool, dass er halt wirklich dann im Gespräch gemerkt hat, ey geil, ich kann ja jetzt mal hier wirklich über diese ganzen Dinge reden, über die ich sonst normalerweise nicht rede, weil
die sonst keiner fragt.
Ich bin Peter Shaw. Ja. Das ist ja halt das Ding. Ne? Jeder will wissen, was meine Lieblingsfolge ist. Jeder will wissen, wo ich mir am meisten auf die Stimmbänder irgendwie gekotzt habe oder sonst irgendwas. Aber dass er da ja auch irgendwelche Hitchcock-Bücher zum Beispiel vertont oder nachliest oder dass er halt irgendwie Soundtracks sammelt und dann so Lesungen veranstaltet und so weiter, darüber redet er, glaube ich, gar nicht so oft. Und schon gar nicht, wenn er dann irgendwie jetzt mit so großen Touren dann unterwegs ist, wenn drei Fragezeichen wieder irgendwelche Stadionhallen ausfüllen. Aber da war ich wirklich erstaunt, dass der sowas auch bisher, und der ist ja schon lang dabei, ja, dass der sowas offensichtlich auch noch nicht so wirklich kennengelernt hat, was du jetzt eben gerade erzählt hast, Eddie.
Ich glaube, die trauen sich nicht, den anzufragen, weil der so groß ist. Und dann kommt der her und ist so nett und hat so Bock. Das war, fand ich auch beeindruckend.
Ja, aber das ist auch so eine, also die sind in einer gewissen, also Peter Shaw ist ja in einer gewissen Art und Weise mega prominent. Mhm. Wenn du es mal so, also die Hörspielfigur Peter Shaw ist, wenn du jetzt so einen Bekanntheitsgrad machen würdest, würdest du sagen, der ist einer der deutschen Top-Promis.
Zur Straßenumfrage, weil
den kennt halt fast jeder, weil es die so lange gibt und jeder irgendwann, also wer hat denn nicht irgendwo eine Kreuzung mit den drei Fragezeichen gehabt oder so, ja? Und deshalb ist der ja, klar gibt's, aber es ist halt trotzdem einfach ein super bekannter Mensch, aber gleichzeitig, wenn man Jens Wawrczeck hört, würde jetzt jeder erstmal sagen, wer? Was? Mhm. So. Und das ist, glaube ich, für die halt auch was Besonderes, wenn er im Peter Shaw-Modus ist. Also wir waren ja auch live bei den drei Fragezeichen hier in Hamburg. Da ist dann einfach mal die O2-Arena ausverkauft. Die Leute drehen durch, wenn er nur einen Satz sagt, ja. Wie ein fucking Superstar steht er da am Mic. Wenn der normal einkaufen geht, dann
sagen die, Junge, junger Mann, drängeln Sie sich mal nicht vor hier.
Ja, also da ist der einer von uns so. Insofern ist das schon immer auch für die, glaube ich, was Besonderes, weil der taucht eben nicht in Late-Night-Show XY auf oder bei Wetten, dass auf dem Sofa oder bei Lanz oder so. Die haben im Prinzip, diese ganzen Leute haben kaum, also jetzt Wolfgang Barrow mal ausgeklammert, weil der ist halt auch Schauspieler, als Schauspieler bekannt geworden. Aber die haben keine Bühne in dem Sinne. Die sind es dann vielleicht auch gar nicht so gewöhnt, zu sagen, ja, hier, du bist voll der Star, wir wollen jetzt ein Interview mit dir.
Ja, das ist eben das Faszinierende. Ne? Da haben wir ja auch gerne mal drüber gesprochen, über diesen Wechsel, dass man halt früher irgendwie in den 80ern, als sie ja selber gearbeitet haben, vielleicht mal auf dem Pausenhof von Mitschülern angesprochen wurden, aber auch das selten, weil die halt wirklich als Namen in irgendwelchen Booklets vor dem Internet, bevor im Fernsehen im großen Stil darüber berichtet wurde oder so, was es heute auch nicht wird. Aber die Möglichkeiten, Informationen und Gesichter über diese Menschen ranzubekommen und so einen typischen Star-Faktor, wie man ihn sonst kennt, herauszuarbeiten, das gab es ja für die nicht und das ist ja erst viel später gekommen und das ist schon faszinierend. Ich meine, im Nachhinein wundere ich mich dann so, das waren ja auch super kommerziell wichtige Dinge. Das ist zum Beispiel in der Bravo oder so damals, dass es da nicht so was gab. Heute unser Exklusivgespräch mit den drei Fragezeichen, ne, begleitet Justus Jonas, weil wirklich, es gab diesen Kult einfach nicht. Wenn vielleicht mal jemand ins Booklet, wenn man mal ins Booklet geguckt hat, was vielleicht auch die wenigsten gemacht haben, dann konnten sie vielleicht noch die Vornamen merken, hat es aber auch gar nicht interessiert, weil das reine fiktive Kunstfiguren und Stimmen waren, ne, die Promis. Ja, und heute können die das würdigen, beziehungsweise werden gewürdigt auf eine Art und Weise, die dann so einer Star-Verehrung nahe kommt.
Waren Hörspiele Thema in der Bravo?
Nee. Ich weiß nicht. Nein, ich meine das ja. Dass man das einfach, ich meine, das war der heiße Scheiß. Halt
ja, aber man muss fairerweise sagen, Hörspiele hatten immer dieses Stigma, es ist Kinderkram. Ja. Und die Bravo hat natürlich immer versucht, die Brücke zum Teenager zu schlagen. Stimmt. Und deshalb alles abzulegen, was im Prinzip wahrscheinlich denen vorgeworfen werden kann als kindisch. Weil dann hätten sie wahrscheinlich keiner gekauft. Ja. Aber du hast natürlich vollkommen recht, als popkulturelles Phänomen sind Hörspiele generell nirgendwo groß aufgetaucht. Also das war so, jeder hat Hörspiele gehört, aber es gab eigentlich nicht irgendwie, verglichen mit Musik, gab es da keine Öffentlichkeitsarbeit oder...
Da wird wenig Werbung auch für gemacht, ja. Das trägt sich einfach so irgendwie.
Genau. Ja. Das ist, aber und deswegen hat mich das auch immer so gefreut, weil man auch schon so merkt in all den Gesprächen, auch mit Sascha Dräger oder so, die Leute, die dann in Anführungsstrichen in einem etwas höheren Alter dann plötzlich nochmal so einen Schub bekommen in der Öffentlichkeit oder so eine Wahrnehmung, die halt über das, ich gehe ins Studio, krieg Geld dafür, spreche die Rolle. Und wenn es jemand weiß, dann haut er mich mal drauf an oder auf einer Fan-Convention. Aber das ist ja dann schon Teil dieser popkulturellen Verehrung natürlich. Also mich freut das so, dass diese Menschen dafür gewürdigt werden, für etwas, weil das eint uns dann ja alle, dass uns auf der Konsumentenseite das unglaublich lange intensiv begleitet hat, aber dieser Rückkanal halt nie da war, mal was zurückzugeben. Ich meine, jeder musikalische Superstar weiß das, okay, die Fans, die rasten aus auf ein Konzert, Kinobesucher, weiß der Teufel was, wollen den Star sehen und wenn sie ihn sehen würden, würden sie kollabieren. Aber das an die mal zurück, dieses Signal, wie viele Menschen und Generationen sie geprägt haben mit dem oder im Guten oder im Schlechten irgendwie beeinflusst haben, das finde ich schon toll. Und deswegen freut mich das total, wenn dann da für uns Menschen sitzen, ich habe Sascha Dräger noch nie vorher gesehen, dann sitzt er hier, man hört die Stimme und es ist Tarzan. Und wenn du dann zurückdenkst, wie viele Jahrzehnte der im Business ist, diesen Job und andere gemacht
hat. Mach ihn noch mal bitte.
Tarzan?
Ja.
Ich kann Tarzan überhaupt nicht.
Ja, lass mal meinen Arm los hier. Also,
das wird die Polizei interessieren. Ah, Mensch, mein Arm. Das hatten wir immer, ne? Dieses,
oh, lass mal meinen Arm gehen, Junge, hier.
Du bleibst
hier, bis die Polizei kommt.
Er zieht mit einer Waffe auf uns. Ach so, ja gut, danke, dass du sagst, ja.
Aber ich fand auch, zum Beispiel bei Manu Lubowski war das auch so, dass, also Klößchen, also erstmal dachte ich nur so, das kann nicht Klößchen sein, weil da saß da dieser attraktive Mann, der nebenbei auch Jamie Lannister spricht, wo ich auch gedacht habe, wo ist die Schnittmenge von Klößchen und Jamie Lannister? Also da musst du echt erstmal drauf kommen.
Wer hat ihn beim Casting angefragt?
Ja, genau, also so, wir haben deine Rolle als Klößchen gesehen und gesagt, du bist der Perfekte für den schönsten Ritter von Westeros. Aber ja, es war irgendwie schon faszinierend, weil das ja auch nochmal eine Rolle ist, also gut, ich habe jetzt Game of Thrones tatsächlich auf Englisch geguckt, aber wenn man, die machen so einen Job,
ja,
und beeinflussen, was du gerade gesagt hast, Colin, die beeinflussen auf eine gewisse Art und Weise so viele Leute, und wenn du dann die Augen zumachst und du hast Peter Shaw da sitzen, du kannst ihn irgendwas fragen und Peter Shaw antwortet auf eine Frage, die dir entsprungen ist, dann hast du etwas Neues mit Peter Shaw kreiert in dem Moment. Und das alleine ist schon immer irgendwie, ja, also
stimmt. Wir waren in einem Hörspiel mit Peter Shaw.
Im Prinzip schon.
Ja, stimmt.
So kann man es natürlich. Es war vielleicht nicht das Spannendste, also es war zumindest kein High-Class-Thriller, aber es war doch ein sehr.
Aber wir haben uns, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin stolz drauf, dass ich keinen davon gefragt habe, ob er mir irgendwas für die Mailbox drauf
spricht. Das stimmt, ja.
Ich glaube auch, dass bei den Leuten, also bei den ganzen Sprechern, ist es halt so, die werden natürlich immer darauf auch ein bisschen reduziert, beziehungsweise daran erkannt und so. Und sie können ja nichts dagegen tun, auch wenn sie es vielleicht wollen. Aber die Stimme ist ja sowas Persönliches und sowas Identifizierbares. Mhm. Da, ich glaube, da ist für manche auch dieser Sprung schwer, so, dass wir immer sagen, natürlich ist es Peter Shaw und Jens Havlicek versucht ja auch aktiv noch was anderes irgendwie zu machen, aber weil das halt so einprägsam ist, ist es natürlich auch ein bisschen schwer für die.
Mhm. Ich stelle mir gerade vor, wie schwer es vor allem dann für Stefan Krause hieß er, sein muss, die deutsche Stimme von Paul Giamatti, den hatten wir ja auch. Bei dem fand ich es echt, also bei dem, der hat ja so eine markante Stimme. Ich meine, du dir fallen auf Anhieb drei Figuren ein, die der irgendwie gesprochen hat. Und wenn es halt irgendwie bei Herr der Ringe ist, so, ja, den also irgendwie im Alltag hören, also wenn ich mir vorstelle, der kommt in meinen Laden und will irgendwas von mir, so, ja, und dann bin ich direkt im Auenland. Bei dem fand ich das aber so interessant. Also was er gesagt hatte, als er meinte, dass er sich die Rollen schon irgendwie genauer aussucht und er möchte eigentlich keine Rollen haben, die so mit Gewalt verbunden sind, so, ja, oder so gewalttätige Typen möchte er eigentlich spielen. Fand ich ein bisschen hat mich ein bisschen irritiert, sagen wir es mal so, weil er schon ein paar irre Leute gespielt hat, ja. Also wirklich, ach, die
da
halt.
Da ziehst du die Grenze?
Ja, genau, da ziehst du die Grenze. Aber er macht's wirklich gut und das war auch wieder so ein Ding, was mich sehr gefreut hat, mit so einer Stimme dann nochmal irgendwie ins Gespräch zu kommen und dann wirklich, wenn du die Augen halt mal zu hast, dann immer zu denken, ja, jetzt spricht gerade der oder derjenige mit mir. Mhm.
Weil er auch einer ist, der wirklich, seit er stehen kann, steht er vor einem Mikrofon. Was einfach nochmal spannend auch ist, was er erzählt, wie er da aufgewachsen ist oder wie früher aufgenommen wurde, wie das jetzt ist, was er daran vermisst und so. Also könnt ihr nochmal nachhören, das ist eine tolle Folge mit Stefan Krause. Aber das sind diese Geschichten, die sonst nicht so häufig erzählt werden. Ja, das hat mich auch beeindruckt.
Ja, und vieles daran ist natürlich dann auch, es hat so was Bagatelliges dann auch, ne? Das sind jetzt keine fancy, supergeilen Geschichten, sondern das ist irgendwie, ja, ich war in einer Theater-AG und dann war da mal irgendwie, stand da was in der Annonce und dann bin ich da mal hingegangen und dann habe ich das gemacht und dann, ja, dann habe ich das nach der Schule gemacht. Und dann so, okay, das hatte ich mir jetzt ein bisschen glanzvoller vielleicht vorgestellt, aber natürlich, klar, das ist halt dann auch ein Job und für viele, die in Kindheitstagen angefangen haben, da gab es kein DSDS, sondern ja, vielleicht im Edeka-Küchenjournal irgendwie, du hast Lust zu sprechen. Du musst
ja nur von dir selber ausgehen, wie du damals bei Giga entdeckt wurdest. Ne, das kann natürlich nicht, diese Formel kannst du nicht auf jeden übertragen, aber da war natürlich, die Programmdirektion hat gesagt, das ist ein Superstar, den suchen wir.
Absolut, das Feuerwerk war ja nicht zufällig
und, da. Und alle haben gesagt, wir müssen die Taschen öffnen, um den hier zu Giga zu ziehen. Es war nicht einfach, aber da kannst du natürlich nicht von ausgehen. Normale Menschen haben normale Wege, die sie zum Beruf führen. Aber ich
das vergesse ich immer wieder. Danke, Eddie, für die Erinnerung.
Naja, aber das Ding ist, ich finde es halt lustig, dass wir reden jetzt so viel über diese Synchronsprecher, weil das sind natürlich die bekanntesten. Ja. Aber wir hatten ja auch viele Leute, die zum Beispiel einfach schreiben oder so oder sich die Geschichten ausdenken. Und auch da gab es super interessante Stories. Wenn man sieht, wie viele Berufe auch dieses Hörspielfeld mit sich bringt, also wenn wir schon sagen, dass man den Darsteller oder den Sprecher von Peter Shaw kaum kennt, dann wer kennt schon den Typen, der sich die Geschichte ausdenkt? Und das ist ja auch dann wieder so eine Kaste, die kaum Erwähnung findet. Und das finde ich dann auch schön, dass wir hier beim Hörspielplatz auch einfach mal Leuten eine Bühne oder eine ja zu Wort kommen lassen können, die normalerweise nie so richtig wahrgenommen werden, aber unglaublich wichtig sind in der, ja, in der Erstellung von dem, was wir eben auch mögen.
Ja.
Ob das jetzt Producing oder ja auch einfach Autorenjobs sind oder so, Geräuschemacher irgendwie.
Tourplaner, nee, wie
nennt man das? Ja, ihr beiden hattet Raimund Wehmer, ne?
Ja.
Was hat der so erzählt?
Weil der hat coole Geschichten erzählt, wie er recherchiert, wie er sich seine Infos holt, dass er in die Psychiatrie geht und so. Das ist schon geil. Das ist schon geil.
Mhm. Der macht ja eher so Horrorkrams.
Genau.
Und das war natürlich dann schon auch interessant, sage ich mal, zu fragen, wie kommst du auf die Ideen? Und wir haben ja ihn auch gefragt, wie er recherchiert und so. Und da stellte sich aber auch raus, ich habe dann oft so gedacht, ja gut, der geht dann da in die Straßen und spricht dort mit den Leuten und so. Aber es findet tatsächlich wirklich viel im Kopf statt. Und ab und zu wird dann mal, weiß ich nicht, die Karte von Michigan gegoogelt, um irgendwelche Locations reinzuschreiben, die es auch wirklich gibt. Aber es ist jetzt nicht so, dass er wirklich da war, vor Ort, Experte war und dann da schreibt sondern es ist einfach wirklich viel Fantasie einfach. Mhm. Und das finde ich auch hochinteressant. Also gibt es sicherlich auch anders, gerade im Film und Bereich oder so. Aber so bei Hörspielen
ist
das nochmal eine andere Herangehensweise.
Ja, absolut. Aber trotzdem, und das hat man ja bei vielen Gewerken da auch gemerkt, diese unglaubliche Liebe zum Detail, dass man sich selber, ich sag jetzt mal, das lege ich jetzt den Leuten einfach in den Mund, dass man sich in dieser Verwertungskette schon auch als extrem wichtig sieht. Was ja auch stimmt, weil es sind dann genau diese Details, die natürlich bei diesem Kopfkino darüber entscheiden, ob du das Gefühl hast, ich gehe die Reise mit, weil dieses Knirschen auf dem Kies, im Schlossgarten, wo eben der noch heulte, weil es eine gruselige Stimmung ist, oder ob sich das dann irgendwie, es knirschte unter. Also diese, dass man schon sagt, jedes Detail muss irgendwie stimmen und jedes Geräusch und jeder Sound und auch der Löwe im Hintergrund, da können wir jetzt nicht einen Hund nehmen oder so, das muss schon irgendwie so passen, weil alles dann doch, wenn es richtig gut zusammenkommt, ein gutes Hörspiel macht. Und ich meine, wir alle haben wahrscheinlich in unserer Jugend und Kindheit Hörspiele gehört, wo wir dachten, das ist im Verhältnis zu einer anderen Produktion halt Mist. Also deswegen, wir haben ja ganz viel mit Europa eben hier auch machen dürfen und die waren ja auch damals schon so ein bisschen immer auch in meiner Wahrnehmung so die Speerspitze, wenn es um Qualität geht und nicht so hingerotzt und irgendwelche halbgaren Sprecher und ich erinnere mich dann an diese John Sinclair-Grund, die es damals gab, zum Beispiel Tonstudio Braun, so hui, das war dann aber schon,
Moment, das war dann geil.
Also John Sinclair fand ich jetzt auch
nicht schlecht. Ja, ich hört noch mal rein. Ich kann euch da mal ein paar ausgesucht.
John Sinclair Intro alleine.
Da würde ich eher Jan Tenner als ein bisschen.
Auch da gab es Höhen und Schwächen, aber diese Grundqualität, dass du dachtest, vom Schussgeräusch bis zum Knirschen, zu den Sprechern, zu der Musik und der Dynamik, da hatte ich immer das Gefühl, dass diese Europasachen ganz weit vorne sind. Ach, und apropos ganz weit vorne, das bringt zufälligerweise in mir jetzt direkt die Erinnerung an, glaube ich, an den Gast, der mir in meinem Herzen am meisten bedeutet hat. Und das war eben Heike Dine Körting, die diese selbsternannte Märchenkönigin, so wie sie ja früher auch in den Booklets von diesen ganzen Hörspielen, die wir gehört haben, mit Bild und Name abgedruckt war und einer, in Anführungsstrichen, persönlichen Grußbotschaft an die Zuhörerin. Und mit der zu sprechen, wirklich so mit so einer Figur, die, ja, keine Ahnung, über 40 Jahre von der Gruselserie über drei Fragezeichen, also das sind ja auch, das ist ja eine Masse,
Billy
die
Blocksberg, da produziert. Benjamin
Blümchen. Nee, das ist jetzt wiederum alles die Konkurrenz. Ja. Das ist natürlich dann nicht Europa. Und das war einfach faszinierend.
Aber ist das nicht auch Heike Diene Körting? Nee. War die nur Europa?
Die war Europa, ah, ja.
Sanders Kiddings.
Genau. Oder war früher mal Kiosk, die hatten ja auch so ihre. Und das war einfach toll.
Und weil Karussell gab es noch.
Und Karussell, ja genau. Da Karussell. Karussell.
Das war Alf.
Sensationell preiswert.
Und die Ampelmännchen waren.
Ja. Ja, die hatten auch einiges. Und ganz viele. Also, und mit ihr zu sprechen darüber, zum Beispiel über den Unterschied, ob du jetzt, ich glaube, Karussell hat das früher viel gemacht. Tron, das schwarze Loch, so Hörspiele von Filmen, einfach Film-Audiospuren runterzukürzen, auf 45 Minuten auf zwei Kassettenhälften aufteilen und dann hoffen, dass es funktioniert. Und sie aber sagte, nee, diesen billigen Weg, den sind wir halt nie gegangen. Auch wenn wir Knight Rider-Lizenz hatten, dann ging es halt darum, das aufzuarbeiten, das so anzupassen, zu ergänzen, um Sounds, um Offsprecher, weil ein Hörspiel eben etwas ganz anderes ist. Und wenn solche Leute dich mal in ihre Arbeit mit reinlassen und was alles dazugehört und was wichtig ist, finde ich das immer unglaublich spannend. Und dann merkt man eben, nee, das ist schon ein richtig krasses Handwerk. Das macht man nicht mal eben so. Oder zumindest nicht, wenn es gut werden soll.
Ja, vor allem hat die Frau uns ja auch komplett mitgeprägt. Ne? Also alles, was die gemacht hat, haben wir ja, glaube ich, gehört. Und ich würde jetzt kaum, ich wüsste jetzt nicht, was ich nicht von ihr gehört habe.
Also guck mal in die Europa-Chronik rein, dann weißt du, was du alles nicht gehört hast. Das ist klar, weil es einfach so viel Masse ist.
Ja,
aber
klar,
ich weiß, was du sagen
also
willst.
Also von den Serien, sage ich jetzt mal, denke ich mal, an denen sie beteiligt war, habe ich, glaube ich, alles gehört. Mhm. Ja, vielleicht mal irgendwas ganz abseitiges.
Honey und Nanny.
Selbst da habe ich
Masters eigentlich. Of the Universe. Und sie schwärmte dann auch von diesen Zeiten, wisst ihr, also diese goldene Zeit, wo sie dann so sagt, wir sprachen auch über Soundtracks dann mal und die Musik. Und sie sagte, ja klar, damals hatten wir noch das Budget, dann sind die, wenn ich mich erinnere, nach Los Angeles geflogen und haben da mit einem richtig großen Symphonieorchester halt den Score für Masters of the Universe eingespielt. Heute würdest du wahrscheinlich denken, oder auch später, als dann die dürren Jahre kamen, nee, hier hast du einen Synthesizer, einen billigen, und da hast du jemanden, der Noten lesen kann, der programmiert dir jetzt den Soundtrack für dein episches Fantasy-Hörspiel. Mhm. Und das ist natürlich, ja, aber jemand, der eben das mitgeprägt hat, aufgebaut hat, die guten, die schlechten Zeiten erlebt hat und heute immer noch im Sattel sitzt, und sie hatte immer bis heute noch eine unglaubliche Freude daran und das zu machen, diesen Job, und trotzdem so eine schöne Bescheidenheit, das war ganz toll. Und
Es ist ja auch ein bisschen eine technologische, ein Ritt durch die technologische Vergangenheit, weil mit Hörspielen verbindet man natürlich auch so ein bisschen die 80er und vielleicht noch, naja, 90er waren dann schon CDs, aber so das Aufkommen des Tapes oder der Kassette, das war zumindest in meiner, und wir sind ja alle mehr oder weniger ein Jahrgang, so in meiner Kindheit war das ja so ein, das war so das Entertainment-Ding neben VHS, wenn du glotzen wolltest oder so, aber als Kind, ich weiß noch, mit dem Taschengeld zum Spielwarenladen und dann für, weiß ich nicht, 7 Mark eine Stunde stand ich an der Schublade und habe geguckt, welche Kassette nehme ich, ja, weil ich hatte halt nur Geld für eine. Und
da musste auch richtig viel drauf sein. Da musste man das meiste, das Optimum rausholen.
Du musst das Optimum rausholen, und es war einfach auch dann im Walkman oder so im Urlaub, dann, wenn du mit der Family im Urlaub warst und abends im Bett das Highlight noch auf dem Walkman irgendwie eine TKKG-Kassette gehört im Bett oder so. Also ich verbinde so viele Kindheitserinnerungen auch damit, und es ist so schön, weil mittlerweile sind wir natürlich auf einem ganz anderen Level, was Hörspiele angeht. Ich sehe das ja an meinen Kids, wo du auf Spotify einfach jedes Hörspiel mehr oder weniger abrufbar hast, was ähnlich wie alle anderen Sachen eben auch völlig unvorstellbar damals war. Ja, welche Benjamin Blümchen von den 300 nehme ich denn jetzt? Ich habe die freie Auswahl. Und per Knopfdruck. So. Das ist ja auch völlig crazy. Und das gibt's aber halt immer noch. Und es fasziniert immer noch. Also es ist auch so eine Reise durch die technologische Zeit.
Wobei ich muss sagen, ich finde es gerade auch noch ein bisschen, also wenn ich jetzt Kind wäre, ich sehe das ja bei meinem Sohn, fände ich es noch schwieriger, weil ich weiß noch, für mich waren zum Beispiel die James-Bond-Hörspiele, die waren was ultra Besonderes, weil ich kannte die Filme, und ich kannte die Filme auch echt schon damals auswendig, weil die halt in den Öffentlich-Rechtlichen ja auch gelaufen sind und das ja wirklich einfach das Powerprogramm der Öffentlich-Rechtlichen war. Und die dann auf Kassette zu hören, auch zusammengestutzt, ne? Also ich meine, aber die waren schon so, trotzdem hat man versucht, da fast die Länge irgendwie hinzukriegen. Ja. Vielleicht hier und da mal einen Sprecher mit reingebracht, ja, und so. Okay, aber für mich war das so das Premium Produkt an adaptierten.
Echt James Bond? Ich hab damals Goldfinger gekauft auf MC, weil ich wahrscheinlich mit der ähnlichen Begeisterung wie ihr James Bond, oh, jetzt als Hörspiel. Und ich fand's ziemlich furchtbar.
Ja.
Weil du die Hälfte einfach, wenn du jetzt eben nicht das Wissen der Vorlage so super hattest, konntest du nicht kapieren. Also ich hatte auch mal ein Captain Future Hörspiel von Maritim, glaube ich. Und du verstehst die Hälfte halt nicht. Weil wenn die den Off-Sprecher nicht reinnehmen oder die Geschichte so geil runterkürzen kann, dass man sie kapiert, dann wird das schon richtig schwer. Und bei James Bond war das schon so, gerade wenn auf, ich meine, wir wissen es selber, als er mit, um einmal bei Goldfinger zu bleiben, dieses Käbbeln im Stroh mit Pussy Galore. 007 und Pussy Galore machen ihren Machtkampf und landen dann zusammen. Und wenn du das auf der Audiospur hörst, die ganze Zeit irgendwie nur, weil die sagen ja fast nichts. Und genau wie du sagst, und denkst, was passiert da? Da müsste jetzt jemand sagen, während James Bond sie leidenschaftlich heranzieht, sagt Pussy und reißt ihn ins Stroh. Oder so. Aber das gab's halt nicht. Und das fand ich jetzt witzig, weil du es nennst.
Das war mir ja egal, weil eben, ich kannte die Filme ja. Für mich war das jetzt einfach nur, ich hol mir, weil, guck mal, heute könnte ich jetzt wahrscheinlich auf meinem Smartphone, könnte ich irgendeinen Dienst aufrufen und könnte mir den James-Bond-Film zum Einschlafen anschauen. Ja. Damals ging das halt nicht. Damals war das mein Kopfkino für den Kassettenrekorder. Ja, und dann war es halt cool, dass das, was ich im Fernsehen gesehen hatte, jetzt plötzlich noch nebenbei als Audiospur laufen kann. Und vielleicht erklärt ihr was. Ich war zum Beispiel dann dagegen unglücklicher mit den Masters of the Universe. Mir ging das tatsächlich so ein bisschen gegen den Strich, dass da halt immer die gleichen Sounds, sag ich mal, so Hintergrundsounds, dieses Krascheln oder was immer so wie so ein Gluggern sich angehört hat. Das haben sie so oft bei My Masters drin gehabt. Orko, ich konnte ihn nicht mehr hören. Ey, mir ging die Stimme so auf den Sack. Das waren meine Probleme zu dem Zeitpunkt. Ja.
Ich habe also meine All-Time, was das angeht, All-Time-Classics sind auf jeden Fall Unendliche Geschichte. Diese drei Hörspiel-Tapes, die habe ich geliebt und rauf und runter gehört. Und natürlich Star Wars.
Ja.
Die ich heute auch noch, also was heißt heute noch nicht vor langer Zeit, meinem Sohn vorgespielt habe, weil der traut sich den Film nicht zu gucken, der ist ihm zu krass, aber er hört gern das Hörspiel, um sich schon mal vorzubereiten. Ja. Also er tastet sich so langsam ran, weil er dann schon so ein bisschen weiß, was passiert. Und da bin ich immer wieder, wenn ich dann so mithöre, bin ich immer wieder fasziniert, wie gut das gemacht ist. Also diese Mischung aus das, was du gerade vermisst hast bei James Bond, so von der Erzählstimme, die so ein, natürlich ist die sehr oldschool, Luke Skywalker nimmt das Schwert an sich, das sein Vater, blablabla. Irgendwie, also klingt natürlich immer so ein bisschen oldschool, aber gleichzeitig auch, es zeichnet das Bild in deinem Kopf und das ist es ja letztendlich, worum es geht, ja.
Hattest du auch die Version, ich weiß nicht, da gab es mal so ein Begleitbuch zu einem Star Wars Hörspiel und dann hat gab es immer ein R2-Piepen, wenn man die Seite umblättern sollte.
Das weiß ich nicht mehr.
Ja, also das,
voll interaktiv eigentlich.
Ja.
Das kann davon hatte ich eine Version gehabt. Noch.
Und ich habe die auch noch auf Platte. Also ich habe die Hörspiele noch auf Platte. Ja. Aber, und worauf ich jetzt hinaus wollte eben, ich finde, heutzutage ist es schwieriger, so richtige Hörspiele, dass die sich nach vorne arbeiten, in einem Überangebot aus adaptierten Hörspielen. Also wenn man sich jetzt mal, ich meine, du hast es auch zu Hause, eine Tony-Box, wenn man sich die Tonys anguckt. Das meiste ist ja jetzt schon echt irgendwas, was es schon bereits gibt, was darauf gepackt worden ist. Ja, also ob du vor allem die ganzen Disney-Filme und so, ja, ich meine, das war bei uns als Kassette noch auch immer so eine Sache, ja, da war ja auch immer viel weggelassen worden, aber jetzt mit diesen Tonys, wo du ja eigentlich doch schon eine Menge Speicherplatz zur Verfügung hast und mein Sohn auch, wenn der jetzt irgendwie auf Spotify sich Hörspiele aussucht, dann geht der halt vor allem zu den Sachen, die irgendwie adaptiert wurden, sowas wie Black Panther und Avengers und so Sachen halt oder Lego Spider-Man und so Kram. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie es ist. Ich weiß nicht, was Frau Körting da vielleicht für einen Eindruck gegeben hat. Aber ich finde, es wird immer schwieriger für sowas wie zum Beispiel, das hatten wir hier auch, Punkies. Das ist ja wirklich eine eigene Serie mit einem eigenen Cast, mit einer eigenen Idee. Oder Teufelskicker zum Beispiel. Mhm. Also das sind so zwei dieser Hörspiele, die ich wahrnehme, wo ich weiß, okay, meine Kinder mögen die. Das ist wirklich eine eigene Hörspielwelt, die man da kreiert hat mit Uli Pultowski zum Beispiel eben als Stadionsprecher, der halt ständig dann auftaucht. Aber vieles ist wirklich nur der Film, der mit dem Erzähler irgendwie so ein bisschen zusammen.
Ich weiß, was du meinst. Das Problem bei sowas wie Punkies und Teufelskicker ist einfach, dass die nur als Hörspielmedium im Prinzip stattfinden.
Genau.
Und dadurch nicht die Präsenz haben wie andere Sachen. Wenn du jetzt sowas wie Paw Patrol oder so nimmst, ja, davon gibt's eine Zeichentrickserie und natürlich den ganzen Merch.
Pixie-Bücher.
Pixie-Bücher oder Peppa Pig und so ein Kram. Dass diese ganzen Kinder-Franchises werden normalerweise ja durch alle möglichen Abteilungen gejagt. Und das sind wirklich reine Hörspiele. Und wenn du das nicht als Hörspiel hörst, dann hörst du es gar nicht. Also dann weißt du gar nicht, dass es das existiert. Das gibt's ja auch bei im Erwachsenenbereich jetzt bei diesen. Ich kenne mich da ja gar nicht so aus, aber wir hatten das ja so Vidan. Und sowas oder Hideaway, diese eher erwachsenen Hörspiele. Das ist ja eine, da gibt's ja ganz viele von und da ist ein ganzer Markt. Aber wenn du gar nicht drinne steckst oder so, du stolperst, das ist ja das, was ich meine. Du stolperst da dann auch nirgendwo drüber oder so. Es gibt nicht das Spin-off noch auf Netflix oder auf YouTube oder wo man eben sonst so ist, sondern es gibt dieses Hörspiel und wenn du das nicht hörst, dann weißt du nicht, dass es existiert.
Und es gibt vor allem so unglaublich viel.
Ja.
Also verglichen mit früher, ihr habt es gerade ja schon so gesagt, unsere Kindheit. Ich muss das ganz kurz für einen Aufruf nutzen. Liebe Ippenbürner, wenn ihr auch in Ippenbüren wie ich groß geworden sind, dann guckt doch mal in euren, vielleicht habt ihr in euren privaten Fotocollections. Ich suche etwas, was es nicht gibt, zumindest in meiner Internetrecherche.
Du sprichst gerade mit drei Menschen.
Nein, mit allen. Also pass auf, die Ippenbürner sind ja in die Welt gegangen und haben deswegen neue Ippenbürns gefunden.
Verstreut.
Aber jetzt komme ich zum entscheidenden Punkt. Es gab nämlich eben, ich musste daran denken, als ihr von euren Erinnerungen mit dem Taschengeld in den Laden gehen. Es gab ein Kaufhaus in Ippenbüren, Overmeyer hieß das, gibt's nicht mehr. Und da gab es das sogenannte Medialand, haben die irgendwann gegründet, so eine abgespaltete Mediaabteilung in einem Extrahaus. Und in meiner Erinnerung war das genau dieses Schlaraffenland, was ihr eben besprochen habt. Man kommt da rein. Es gibt natürlich CDs und es gibt hinterher auch Computerspiele, aber es gibt riesige Ständer mit Hörspielen. Schön von Hersteller zu Hersteller getauscht, also geteilt und eine Riesenwand mit Jan Tenner mit drei Fragezeichen und du weißt gar nicht, wofür du dein Geld ausgeben willst. Das ist meine Erinnerung und ich weiß nicht, ob diese Erinnerung irgendwie natürlich komplett verklärt ist, aber wenn irgendjemand davon Fotos oder Videos irgendwas haben sollte vom Innenleben dieses Medialandes, da wäre ich unglaublich dankbar. Und jetzt kommt der Punkt, auf den ich hinaus will. Damals, ja, da stehst du vor dieser Coverfront und überlegst dir vielleicht so was. Bei mir bei Jan Tenner, ich will eher das Cover haben, wo ein Monster drauf ist und nicht, wo ein langweiliger Roboter drauf ist.
Auf jeden Fall.
Und so entscheidet man sich dann.
Aber das war ja genau auch bei Computern, Videospielen war das genauso. Ich weiß, die Story habe ich auch schon erzählt, wie ich damals Top Gun fürs NES gekauft habe. Das war, glaube ich, von Konami, silberne Verpackung, Düsenjäger, Panzer drauf, alles klar. Ich hatte irgendwie 50 Mark oder 60 Mark durfte mir was im Hertie in Frankfurt kaufen, bin dahin, alles klar, Panzer, Düsenjäger, das kaufe ich. Daneben war Super Mario 2. So, und Top Gun gilt als eines der schlechtesten NES-Spiele aller Zeiten. Und Super Mario 2 ist der beste. Und ich komme damit nach Hause, meine Mutter sieht es und sagt so, alles klar, das tauschst du direkt wieder um.
Gegen Mario?
Ja, und dann habe ich gegen Mario getauscht und es wurde halt zu meinem Glück sozusagen gezwungen. Meine Videospielkarriere hätte vielleicht auch einen anderen Verlauf genommen, wenn ich niemals Mario...
Scheiße, nie wieder!
Ja, was für ein Dreck, ich spiele diese scheiß Videospiele nicht mehr. Aber da sieht man mal, man kauft halt wirklich nach dem Cover. Ich kenne das auch, ne? Wenn das Cover einigermaßen gut ist, bei Videospielen hast du hinten noch zwei, drei Screenshots, wenn die unterschiedliche Farben hatten und angedeutet haben, dass es abwechslungsreiche Level gibt, gesold.
Ja.
Weil man kommt noch von Bubble Bobble, wo sich einfach nur die Hintergrundfarbe mehr oder weniger ändert. Und sowas bei Hörspielen auch.
Und dann verstehst du nicht, wie ich bei Bonn schwach werden kann.
Doch, ich bin ja auch schwach geworden. Aber ich bin damals auch, ich erinnere mich noch dran, die grüne Hölle von Jan Tenner. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass die grüne Hölle eigentlich ein Synonym ist für Dschungel. So, ne? Und ich habe echt gedacht, das ist was mit Dämonen und Monstern. Und nein, natürlich überhaupt nicht, sondern es geht einfach nur um Schlingpflanzen und Wälder. Und ich war so enttäuscht, habe mir danach aber den Planeten der 1000 Wunder gekauft, wo zum Glück ein riesiges Monster mit Tentakelarmen und
das
so und riesigen Augen war. Da habe ich das bekommen, was ich wollte. Wäre auch nur kurzzeitig. Aber ja, und heute hast du nicht nur die Auswahl, du hast auch gar nicht mehr diese Tempel, glaube ich, ne?
Also, ich erinnere mich aber auch. Ich glaube, so einen halben Step, bisschen nach euch. Ich habe mit meiner Schwester, wir sind immer in die Phonothek, das war neben der Bibliothek, gab es eine Phonothek, was wahrscheinlich ähnlich wie dieses Mediacenter ist. Und meine Schwester ist eher die Organisiertere, sie hat Listen gemacht. Wir haben uns ein Ausleihprinzip überlegt, wann wir welche ausleihen, welche hatten wir schon abgehakt und so und uns dann durchgearbeitet durch dieses Leihangebot, um irgendwie einigermaßen durchzukommen und irgendwie noch mitzubekommen, was es gerade so gibt und so. Da erinnere ich mich auch dran. Das war
Das ist etwas, was leider völlig an mir vorbeigegangen ist. Diese Bibliotheken oder Büchereien, die halt genau sowas.
Ja, aber. Ach, das hatten wir auch.
Ja, nein, aber das hatten wir auch, aber das habe ich nie so in Anspruch genommen. Es war für mich entweder, mein Taschengeld geht drauf oder ich nerv meine Eltern so lange oder bis ich irgendwie was kriege. Oder ich lasse es mir zum Geburtstag schenken oder sonst irgendwas.
Aber das war das Geile. Also zum Beispiel in Frankfurt gab es im Bürgerhaus Bornheim so eine Bibliothek mit großer Kinderabteilung. Da konntest du dann hingehen und durftest, weiß ich nicht, 5 oder 6 Sachen mit deinem ausleihen. Das war umsonst. Also der Büchereiausweis war umsonst. Und da gab es dann irgendwann, am Anfang waren es wirklich nur Kinderbücher, dann kamen Gesellschaftsspiele, Comics, Hörspiele, CDs und so weiter dazu. Und plötzlich war das wie ein Spielzeugladen.
Zum Ausleihen,
wo du 5, 6 Sachen ausleihen konntest. Ich habe natürlich nie wieder ein Buch mitgenommen, sondern, keine Ahnung, Büchern. Dann, wow, geil, 5 Lucky Luke Comics oder 2 Hörspiele oder so, das war halt mega geil. Und da bin ich teilweise bin ich am Tag mehrmals hingeradelt. Und
man kann euch ja nur beneiden. In unserer Stadtbücherei gab es 10 Comics und die waren immer verliehen. Es gab kein Hörspiel. Ich habe einmal ein Buch über Telespiele entdeckt, was ich mitgenommen habe. Aber das war damals schon hoffnungslos veraltet. Nee, also das ist schon.
Ja, Ippendorf
musste halt mal nicht kaufen. Ippenbüren.
Ippenbüren. Naja, wir haben halt geliehen, ne? Also gibst du mir den weiß ich nicht, den grünen Geist, gebe ich den Schreine Wecker und so. Also das war.
Unter Freunden meinst du?
Ja, ja, genau. Ja. Also das war halt schon die Möglichkeit, weil. Ja, also ich habe dieses Büchereiangebot habe ich nicht wahrgenommen. Wahrscheinlich gab es in Wiesbaden auch dann vielleicht nicht das Beste oder so, dass es halt dann auch nicht an mich rangetragen worden ist, von wegen, ey, geh mal dahin, da kannst du dir auf jeden Fall was ausleihen. Mhm. Für uns war immer so, ey, pass auf, ich hol mir das, stimmt. Alles klar, wenn ich durch habe, kannst du, dann gebe ich es dir und du gibst mir die andere. Alles klar, cool.
Aber das heißt, ihr habt ja im Freundeskreis schon ähnliche Themen, also die gleichen Themen euch dafür interessiert und dann tauschen können. Ich erinnere mich, dass ich relativ allein dann war am Ende, also dass da nicht so viele auch so auf Hörbücher oder Hörspiele stehen also oder interessiert allgemein. Waren. So, ja, bei mir im Freundeskreis auch so.
Ja, was waren denn die angesagten Serien, die Heldinnen und Helden deiner Kindheit?
Ich habe eigentlich alles gehört. Also natürlich Bibi Blocksberg, Benjamin Blümchen, diese ganzen Nummer am Anfang. Und dann bin ich TKKG, 3 Fragezeichen und dann mal ein bisschen Richtung Horrorbücher, Hörbücher, so Sebastian Fitzek und so. Und natürlich,
aber das waren schon dann Hörbücher, ne?
Ja, stimmt. Da bin ich ja nochmal ein bisschen abgedriftet und ich bin hängen geblieben ganz doll bei Rufus Beck, Harry Potter. Das war wirklich da.
Das durfte ich letztes Mal ja feststellen.
Das kann ich mitsprechen, da kann ich wirklich das erste Kapitel auswendig, weil im Kindergarten waren alle anderen draußen spielen und ich liege in der Bibliothek, wir hatten im Kindergarten auch so eine kleine Bibliothek, liege auf dem Sofa und höre mir der Harry Potter an, weil ich nichts anderes
Im
wollte.
Im Kindergarten hast du schon Harry Potter gehört?
Ich glaube, oder war das im Hort dann, 5. Klasse?
Ja,
vierte, so. 5.
Ja. Ich habe da schon gearbeitet und hatte damals in Bayern und bin gependelt zu meiner Freundin und habe da Harry Potter gehört, während ich im Auto saß, das ich selber gesteuert habe. Aber gut, uns trennen ein paar Jahre.
Also bei mir war es Bibi Blocksberg und Alf waren so meine größten Reihen. Da hatte ich, glaube ich, jedes Tape. Ich war nie so der Benjamin Blümchen-Fan. Hat man mal notgedrungen, habe ich mal eine Benjamin Blümchen gehört, aber das bin ich nie so Fan gewesen. Da fand ich Bibi Blocksberg spannender, weil sie halt einfach zaubern kann und dadurch eine ganz andere Fantasy-Welt eröffnet wurde. Ja. Das fand ich immer irgendwie spannender als Benjamin Blümchen als Koch, Benjamin Blümchen als Schaffner, Benjamin Blümchen generell immer auf Jobsuche.
Stimmt, hasselt viel.
Ja, der hasselt und der kann sich auch einfach nicht mal festlegen. So, Benjamin, such dir einen Job und halt die Schnauze, ernsthaft.
Wissen, hat ja einen Job.
Er war ein sprechender Elefant.
Im Zoo.
Ja. Zoo-Elefant.
Aber trotzdem ist er ja, probiert er sich ja ständig aus und sucht.
Er muss auch Geld anschaffen.
Er halt kokettiert immer mit seinem Absprung.
Aber ich bin jetzt Koch.
Wenn er halt in den Urlaub fliegt und dann bricht halt irgendwie eine Lebensmittelvergiftung an Bord aus, weil alle das Hühnchen gegessen hat, wer soll es dann machen außer dem Elefant?
Ja, aber
der ist der Einzige, der satt wird, weil er sein Stroh im Unterdeck hat.
Naja, der aber kein Hühnchen isst.
Ja, ja, eben, weil er sein
Stroh. Er ist dann derjenige, der das Steuer übernehmen kann. Ja, er kann das Ding halt dann landen.
Ja, der kann das Ding landen.
Aber das stimmt schon. Benjamin Blümchen, ich fand das auch immer, das war zu harmlos, sage ich jetzt mal. Bibi Blocksberg war dann so ein bisschen, da gab es auch so mal so Teenager-Anleihen eben. Oder eben diese Hexenwelt und so eine Realität mit Schule und die Frechen aus der anderen Klasse,
die Streiche spielen. Die Familiengeschichte, die da auch immer noch so, na, nicht richtig groß, aber so ein bisschen, Bibi hat wieder was verboten. Gemacht, Barbara ist sauer und so. Das hat mir
Ehekrise gab es auch mal bei Barbara Ehekrise. Und Bernhard, das ist nach Mallorca, eher mit einer Affäre oder so.
Was? Ja. Nee, da war ich, glaube ich, schon raus. So weit war ich nicht.
Irgendwie so.
Bei mir war das noch harmloser, dass einfach die Frauen das Regiment haben und er.
Stimmt.
Und wie ist der Bruder nochmal?
Boris. Der verschollene Bruder Boris und Bernhard Tindert, Folge 220, Bernhard findet sein Tinder-Date. Aber und dann, wie gesagt, Alf war bei mir immer so. ich kannte natürlich die Serie, aber für mich hat es als Hörspiel fast noch besser funktioniert. Mhm. Also ich habe immer zum Einschlafen Alf gehört und kann bis heute teilweise wirklich Folgen mitsprechen. Mhm. Und habe dann irgendwann später, glaube ich, erst so richtig die Serie, also ich wusste, dass es auf einer Serie basiert, aber ich habe eher das Hörspiel gehört, als die Serie geguckt. Und als ich dann die Serie geguckt habe, habe ich gedacht, oh geil, da sind ja Sachen drin, die es im Hörspiel gar nicht gibt. Ja. Und die haben ja auch den Love-Track, haben sie ja auch rausgeschnitten fürs Hörspiel. Das war dann einfach nochmal eine ganz andere Erfahrung, dann Alf nochmal als Serie zu gucken.
Vor allem die kurzen Pausen nach der Punchline, wenn eigentlich das Gelache kommen soll und du fragst dich, was ist jetzt nicht los? Ja. Hey Brian, was glaubst du eigentlich, wo die Hamburger herkommen vom Supermarkt?
Aber ich erinnere mich dran an, gerade Alf wurde, das war ja Karussell, irgendwie mit Konkurrenz und Frau Körting, weiß ich noch, die hat genau Alf als super Beispiel genannt, wie man was gut adaptieren kann, was im Kern halt ein anderes Medium eigentlich ist. Das stimmt, die waren wirklich super.
Das ich muss ja zugeben, Bibi Blocksberg war niemals meine Welt. Ich habe nicht eine Folge Bibi Blocks gehört. Ich habe keine Ahnung, was da passiert. Benjamin Blümchen mochte ich aber auch nicht. Zu keine Ahnung, wie du schon gesagt hast, zu harmlos.
Also aber der eigentliche Star ist Carla Kolumna in beiden Serien.
Das stimmt. Oh. Aber Bibi Blocksberg, ich erinnere mich gerade dran, wie, ich glaube, meine erste Folge war die schwarze Vier. Das waren so die böse Jungs, ne, aus der Klasse mit schwarzen Masken. Und da dachte ich, oh, mysteriös, Krimi. Was? Und ich habe mich nie getraut dann, als ich dann in das Alter kam. Es gab, glaube ich, eine Folge, die hieß Bibi verliebt sich oder so. Mhm. Und die hätte mich total gereizt, aber ich habe es nicht getraut, die zu kaufen, weil ich das mit meinem kleinen, fragilen, männlichen Prä-Teenager-Ego, wäre ich hochrot angelaufen, wenn ich mit dieser Folge an der Kasse, so wie vielleicht 5 Jahre später beim Kondome kaufe, wo man so denkt, alle, oh Gott, die gucken mich alle an, ich kaufe Kondome. Oh, was hat er denn wohl damit vor? Oh, der Junge kauft sich eine Folge, in der sich eine Hexe verliebt. Aha. Also, alliger Quatsch, aber so Erinnerungen, die man irgendwie...
Ja, das nicht, kann man nicht mit angeben.
Nee, ist schwierig.
Ich bin froh, dass ich sie nicht teilen kann.
Ja, du hast ja gleich, geben sie mir alle 8 Folgen, James Bond.
Aber ich war immer mehr so in diesem Teamgefüge drin. Also 3 Fragezeichen, TKKG, fünf Freunde, die Funkfüchse und wie sie alle hießen. So, ja,
das aber ich glaube, da vermischen sich auch so die Ebenen, weil ich habe Hörspiele gehört, wahrscheinlich von meinem 5. Lebensjahr an oder so, bis hin zu... Weiß ich nicht, bis ich in die Pubertät kam, würde ich mal sagen. Also habe ich wirklich intensiv Hörspiele gehört und selbst dann noch auch ein bisschen zum Einschlafen, einfach weil man es so gewöhnt war. Nicht, weil ich es jetzt so spannend fand, aber weil man irgendwie die Berieselung wollte. Also es ist ja auch ein langer Zeitraum und ich glaube nicht, dass ich 8 Jahre lang Bibi Blocksberg gehört habe, aber ich habe halt irgendwann zu einem Zeitpunkt X Bibi Blocksberg, dann Alf, dann gab es eine 3-Fragezeichen-Phase oder eine TKKG-Phase, also unterschiedlich. Dann gab es eine John-Sinclair-Phase. Ich weiß noch, mein Nachbar hatte Blutiges Halloween von John Sinclair. Bis heute eine der...
ist Halloween, Halloween, Halloween.
Bis heute eine der schlimmsten Hörspielerfahrungen, die ich je gemacht habe. Aber gleichzeitig kommt auch keine andere John-Sinclair-Folge so dran, weil du hörst dann so Blutiges Halloween und dann kommt aber im nächsten Folge ist dann irgendwie der verschollene Klavierlehrer und du denkst dir so, was willst du denn? Wir waren hier, waren blutige Zombies und jetzt kommst du mir mit dem verschollenen Klavierlehrer?
Ja, ey, das ist... Aber das war ja auch nochmal so ein Thema, ne? Also ich weiß nicht, so mit Dracula, also...
Oh, diese Neon-Dinger.
Diese Neon-Dinger, also diese Horror-Klassiker waren dann plötzlich dann da und dann halt, ja, John Sinclair, Larry Brent war ja auch noch ein Thema, das ein bisschen...
Warum löscht ihn keiner?
Weil er ständig on fire ist.
Sehr gut.
Und
von euch beiden.
Ja. Dann gibt's aber trotzdem ging es ja noch weiter. Ne? Also ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ich habe dann plötzlich diese ganzen, war ich dann auf der Suche, ich hatte so ein, keine Ahnung, wie so eine Art Katalog gekriegt mit irgendwelchen von diesen bösen Horrorhörspielen, wo es richtig explizit wurde, wo es auch mal richtig versaut wurde, also wo es wirklich sexuell wurde. Und das war dann irgendwann so the next step, so wo man sich dachte, ja, das kann man noch hören, ohne dass man irgendwie peinlich wirkt oder irgendwie vielleicht wie in der Kindheit hängen geblieben oder so. Aber da weiß ich auch die Titel leider alle nicht mehr. Ich weiß noch, ich habe so ein Kannibalen-Hörspiel gehabt, wo ich gedacht habe, wie kann das einer ernsthaft in einem Mikrofon sprechen? Es war wirklich, es war wie so ein Deodato-Film, ja, aber wirklich ganz stumpf und dann auch wirklich explizit ausgearbeitet, was da gerade zu hören oder zu sehen ist, so, ja.
Herrlich. Das ist ja wieder typisch, dass Daniel, wir reden über Bibi Blocksberg und Daniel kennt wieder die finstere Seite der Hörspielwelt, so, wo wirklich.
Aber Ich weiß nicht, gab es bei euch ein Gap? Weil ich bin dann halt, dann habe ich irgendwann festgestellt, okay, es gibt jetzt Hörbücher von allen möglichen Kram, das ist jetzt wohl ein großes Thema. Habe mich da auch nur so langsam rangetastet, mit Hobbit zum Beispiel. Oder,
ich habe noch nie ein Hörbuch ganz gehört.
Nee? Mhm. Nee.
Da? Ja, doch schon.
Necroscope war für mich zum Beispiel und Darkside Park, das waren so für mich dann wieder die reinkommen. Und halt Offenbarung 23, das habe ich ja auch schon mehrfach erzählt. Aber das war, wo ich dann gesagt habe, geil, das ist nochmal eine neue Form, die man auch mal ein bisschen konzentrierter hören kann, ohne dass es einen so schnell langweilt oder so. Ja. Weil waren auch dann, ja, es hängt meistens dann auch von den Themen ab.
Ich glaube auch, weil das ist wahrscheinlich so eine Feststellung, die wir vielleicht dann alle mal gemacht haben, wenn wir später mal wieder gehört haben. Also mir ging es zumindest so, dass man natürlich vieles verklärt hat und Dinge, die man als Kind geliebt hat oder wie auch immer, da braucht man dann teilweise schon eine sehr rosarote Brille oder vielleicht auch die richtige Stimmung, um das nochmal ernsthaft gut zu finden. Ja. Also einige Sachen haben eine bessere Fallhöhe. Gerade beim Grusel wird es natürlich schwieriger, weil als Kind, da braucht nur jemand sagen, dann kam Frankensteins Monster durch die Tür und ich habe mich unter die Kellertreppe verzogen. Heute braucht es dann natürlich ein bisschen mehr.
Ja, hier Gabriel Burns, was Herr Weber auch mitgeschrieben hatte. Das fand ich ein richtig starkes Hörspiel. Auch für Erwachsene, geile Story, coole Sprecher und dann, ja, immer mit der Rätseln, warum geht's und immer weiter wird die Welt irgendwie eröffnet und das fand ich richtig gut.
Das Schlimmste, was ich als Erwachsener, was für mich fast alles kaputt gemacht hat, aber mittlerweile kann ich es akzeptieren, mein absolutes Lieblingshörspiel, ich weiß nicht, ob ich die Anekdote hier schon mal erzählt habe, aber womit ich bis heute nicht klarkam, wie man das überhaupt so formulieren und aufschreiben kann, ich habe es nochmal verifiziert, das Geisterschloss, 3 Fragezeichen, kennt ihr ja, legendäre Folge, die müssen ein vermeintliches Spukschloss untersuchen, hat mir damals mit dem blauen Phantom an der Orgel unglaubliche Angst gemacht,
kalter Nebel.
Ein geiles Hörspiel und die Auflösung des Plots ist hanebüchen, es ist egal. Also letztendlich steckt natürlich hinter dem Spuk ein Mensch, der seinen Tod fingiert hat. So weit, so gut. Aber dieser Mensch hat, und das ist das völlig Bizarre, und als Kind nimmt man das einfach mit, der war ein Stummfilmstar und hatte eine hohe Fistelstimme. Und aufgrund dieser hohen Fistelstimme konnte er dann im Tonfilm nicht mehr Fuß fassen und hat dann seinen Tod fingiert und sich zurückgezogen, weil er mit dieser Schande seiner hohen Stimme, damit nicht Schauspieler werden können, zu leben. Aber wisst ihr, was er in der Zwischenzeit gemacht hat, bevor er sich sozusagen runtergestürzt hat? Hat er, weil er selber mit seiner Fistelstimme sich nicht vertreten konnte, hat er ein alter Ego entwickelt, seinen eigenen Agenten, der er selber war, der mit einer anderen Stimme mit Nachdruck auftreten konnte und erfolgreiche Verhandlungen geführt hat. Also nicht zwei Personen, sondern der Mensch, der sagt, oh, mit meiner Stimme komme ich nicht weiter, was
der
kann ich tun?
Der hatte de facto eine andere Stimme.
Ja.
Der hatte eine Verhandlungsstimme.
Der hatte dann einfach seine Stimme so nach unten gezogen und gesagt, so, ich habe eine Verhandlungsstimme. Und als Kind war mir das scheißegal. Ja. Heute denke ich, wie kann man, also die Lösung ist so naheliegend, wie kann man daraus ein riesiges Drama spinnen?
Stimmt.
Ja. Das ist geil.
Ja, das stimmt.
Aber das ist halt auch so ein bisschen, also es klingt jetzt hart, wenn ich das sage, aber 3 Fragezeichen und TKKG und so, das war natürlich, oder ist in meinen Augen auch ein bisschen Trash. Das klingt jetzt böser, als es sich anhört, aber
sag doch Camp.
Was?
Camp.
Camp?
Ja, das wäre zum Beispiel so eine nette Umschreibung.
Pulp. Ich weiß nicht, was Camp ist. Pulp, ja. Okay, kannst du, ja, Trash ist in dem Sinne auch nicht böse gemeint, wie gesagt, aber es ist halt einfach so, du musst in einer Dreiviertelstunde musst du irgendwie einigermaßen komplexen Fall mit ein paar Twists lösen und so weiter und es muss im Prinzip eine Altersstruktur von 6 bis 66 passen und so, also da musst du so viele Kompromisse eingehen für diese Story und irgendwie macht das auch so ein bisschen seinen Charme aus, dass du da jetzt nicht so ultra komplexe Game of Thrones-mäßige Storylines hast, sondern dass das alles relativ überschaubar ist. Also mein Sohn hört zum Beispiel sehr viel 3 Fragezeichen Kids und das ist genau wie 3 Fragezeichen aufgebaut, nur halt weniger Mord und Totschlag und mehr.
Eigentlich gar nicht, glaube ich. Ne?
Ja, also ist es mehr so, wer hat den Käsekuchen geklaut oder sowas.
Die Stoffpuppen wurden vom Jahrmarkt geklaut.
Genau, aber dafür ist es auch wirklich ansonsten deckungsgleich und immer hast du wieder die, und es macht mir teilweise auch Bock. Also gibt es da eine Folge, weiß ich, mit so einem Stuntman, die haben wir auch schon 5-mal im Auto gehört, wo und das ist so sympathisch und hochwertig produziert. Und wenn man das jetzt aber als eine Fernsehserie sehen würde und als Erwachsener gucken würde, würde man denken, also das ist ja wirklich Klischee hoch 1000 und alle Charaktere sind völlig überzeichnet und der Stuntman heißt irgendwie, weiß ich nicht, John Bones und ist ein harter, knorriger Kerl und die Frau am Set ist eine Diva und Ja. Also alles ist so ein bisschen überzeichnet und drüber, ja. Also es gehört auch ein bisschen dazu.
Ja, auf jeden Fall.
Zum Hörspiel-Charme.
So, jetzt nochmal Tacheles zum Schluss. Wer war euer persönliches Highlight?
Ingo Mess.
Das war wirklich. Konntest du mit dem irgendwie irgendwas besprechen, was du noch nie besprochen hattest?
Ja, doch. Also, weil Ingo Mess einfach ein super bewegtes Leben hat und einfach super viele Sachen gemacht hat, die man gar nicht so kennt. Wir haben natürlich auch viel über Game One, Game Two geredet und wie das so für ihn ist, seit 10 oder über 10 Jahren sozusagen die Stimme dieses Formats zu sein, was ja auch irgendwo eine Besonderheit ist und auch für ihn, weil das einfach so eine berufliche Konstante einerseits ist.
Ey, er war.
Also und ich habe gesagt, ey, wie man sieht bei Game One und bei Game Two, du kannst mehr oder weniger, kannst du das Startensemble, also Budi, Simon, Eddie Nils, mehr oder weniger kannst du rausstreichen, aber Ingo Mess kannst du nicht rausstreichen. Also weißt du, eine Folge, in der keiner von uns vieren drin vorkommt, ist immer noch, da würde keiner was sagen. Aber wenn plötzlich ein anderer Sprecher bei Game 2 wäre, würden die Leute auf die Barrikaden gehen.
Damit erpresst er mich doch seit Jahren.
Ja, aber ist ja wirklich so. Und ich meine, das musst du einfach auch mal, muss man auch irgendwie würdigen, finde ich. Und da haben wir natürlich viel drüber geredet, aber auch über, wie er da hingekommen ist und was so seine Ausflüge sind nebenbei noch, weil der macht ja auch viele Hörspielkram und so. Also fand ich, obwohl ich ihn schon so lange kenne, fand ich das trotzdem sehr, sehr angenehm. Und er erzählt ja auch sehr ausschweifend. Also das macht wirklich Spaß. Nein, das
macht es dann auch leichter, wolltest du sagen.
Es macht es leichter, man muss nicht so viel. Nein, Quatsch, aber es war wirklich spannend, ihm zuzuhören. Also die Folge kann ich auch jedem empfehlen. Ist jetzt da nicht so klassisch nur Hörspielkram, aber geht es auch um Voice Acting und ja, alle Game One, Game Two Fans interessiert es vielleicht auch, wie das alles so mit Ingo anfing und so.
Ja, bei mir war es, ich habe es eben schon gesagt, kann ich deswegen kurz machen, tatsächlich Heike Dine Körting. Das war das für mich einfach ein, ja, so ein, alles Mögliche. Man konnte über alles reden, sie hatte auf alles eine Antwort. Also da hätten wir Stunden, tagelang weiterreden können. Und ich würde auch sowieso den Leuten empfehlen, macht Podcasts. Also auch Frau Körting, machen Sie einen Podcast. Und die, stell dir mal vor, Sascha Dräger und Jens Wawrzyczek oder so und suchen sich noch jemanden, keine Ahnung, machen zusammen Podcast, um darüber zu reden. Ich würde es sofort hören.
Am besten,
also ich glaube, da ist so viel Potenzial, was da noch liegt.
Am besten wäre es natürlich, wenn sie so jede einzelne Folge, also immer so einzelne Folgen.
Ja, Mann. So wie Zach Braff das macht mit seinem Scrubs-Podcast mit Donald Faison. Die haben einen Podcast zusammen und besprechen jede einzelne Folge Scrubs. Also dann fangen sie an mit der ersten Folge und reden so, was war damals so, wer war gecastet, wer war Regisseur, wer war Autor, was haben wir uns am Set gedacht. Das machen die mit jeder einzelnen Folge. Geil. Sowas mit 3 Fragezeichen.
Das wäre, glaube ich, cool.
Würde sofort abgehen.
Ja.
Auf jeden Fall. Bei mir war es aber auch Heike Dine Körting, weil ich da einfach am aufgeregtesten war und so das gut vorbereiten wollte und einfach gesagt habe, so okay, wir können ja jetzt so viel erfahren, so viel rausholen und es war einfach spannend und danach war die halt auch noch so lieb und so, das fand ich auch toll. Aber die anderen Gäste natürlich auch, weil ich ja zu jedem viel recherchiere vorher und dann öffnet sich immer noch ein Fenster und eine Welt, ach, das spricht der auch, ach, da war die auch, das ist dann schon nochmal, hat so ein paar Synapsen oder ein paar Linien verbunden bei mir im Hirn.
Ja, unschwer zu erraten, glaube ich. Ne?
Ja, stimmt. Auch mit Olli. Und wir saßen ja hier und es war so. Es war
Kalkofe.
So, ja, und es war so gemütlich. Es war so im Dezember irgendwann. Es war kalt. Wir sitzen hier zu dritt. Der Raum war dunkel. Er war ja nur zugeschaltet. Ich fand es irgendwie auch richtig. Ich fand es richtig gut. Das war richtig interessant.
Ich meine, Wawrzyczek war schon cool, weil das war halt schon wirklich einfach ein Stück Kindheit, mit dem man da gerade spricht. So. Aber, und jetzt nichts gegen euch, bitte. Olli dazu haben, so alleine. Ich weiß nicht, wie lange haben wir gesprochen? 80 Minuten oder so. Ja. Das war schon einfach geil, weil der Typ. Der hat er echt so viel zu erzählen, hat so viel erlebt und irgendwie, ich fand's cool mit ihm dann festzustellen, dass man mit ihm dann wirklich auf den Wellenlängen funktioniert und redet und klickt, von dem man immer dachte, dass man, dass es wirklich eine Wellenlänge sein muss, so. Also, dass man wirklich mit dem eigentlich gut klarkommt und es war schön zu sehen, mit ihm so mühelos, einfach mühelos 80 Minuten runterzubabbeln. Das war einfach geil.
Wir machen das ja auch alles, weil wir selbst eine Leidenschaft dafür haben, weil uns das Thema interessiert und weil wir Bock drauf haben und wir hoffen einfach, euch hat das gefallen, denn also ich kann von mir reden, mir hat das sehr viel Spaß gemacht mit euch, die erste Staffel hier.
Ja, vielen Dank. Hat es dir denn, also uns hat es auch Spaß gemacht. Ich möchte auch mal einen heißen Dank aussprechen, weil Johanna
für die Organisation.
Aber du hast so viel uns natürlich geholfen, zugearbeitet und tolle Gäste und alles hier gemacht. Deswegen umso schöner, dass du dann irgendwann dir auch die Ehre erwiesen hast, selber stimmlich in Erscheinung zu treten. Das ist toll.
Ja, vielen Dank. Wir sagen euch einfach Bescheid, wie es weitergeht und melden uns dann einfach im Forum oder auf Twitter oder auf Insta. Und bis dahin, hört euch die alten Folgen nochmal an, lasst ein Like da, erzählt euren Freunden, dass es diesen Podcast gibt und wir hören uns dann einfach vielleicht bald wieder.
Genau.
Alles klar, macht's gut.
So machen wir's.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Hörspielplatz ist eine gemeinsame Produktion von Rocket Beans Entertainment und Sony Music Germany. Neue Folgen gibt es alle zwei Wochen.